D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien? Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Breaking News, wie unsere Redaktion den Amoklauf von München erlebte.
Putschversuch, wie Erdogan nun die türkischen Medien säubert.
Bildbetrug, wie ihr Fake-Fotos im Breaking-News-Rausch entlarvt.
Breaking-News-Rausch, wenn das Social Web versagt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Christian Mier, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Nach den gezielten Verhaftungen von Journalisten und dem Publikationsverbot für zahlreiche regierungskritische Medien in der Türkei schreibt Mier, Zitat: Das Versprechen der Regierung in Ankara, trotz des Ausnahmezustands Grundrechte wie die Pressefreiheit zu achten, ist offensichtlich kein Pfifferling wert. Die Hexenjagd auf kritische Journalisten in der Türkei muss sofort aufhören. Was muss eigentlich noch passieren, damit die Bundesregierung sich konkret und mit Namensnennung hinter Journalisten stellt, die ausschließlich wegen ihrer Berufsausübung verfolgt werden?
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, das, was derzeit in der Türkei passiert, das ist schockierend und auch tatsächlich durch nichts zu rechtfertigen. Aber es offenbart zugleich die Rat- und die Machtlosigkeit, mit der wir alledem zusehen müssen. Denn würde es wirklich etwas verbessern, wenn sich die deutsche Bundesregierung namentlich hinter verfolgte Journalisten in der Türkei stellt? Man kann sich ja distanzieren, man kann auch das Vorgehen verurteilen, man kann sich auch sozusagen appellativ gegen all das stellen, was da passiert. Man kann auch verfolgten Journalisten eine Zuflucht gewähren, aber so bitter das auch klingen mag, egal wie deutlich sich Angela Merkel auch heute in ihrer Pressekonferenz gegen die Politik von Erdogan gestellt hätte, es würde nichts daran ändern, dass die Demokratie in der Türkei schon jetzt einen irreparablen Schaden genommen hat, dessen Folgen noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu spüren sein werden.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das ruhige Medienmagazin. Ich bin da ganz ehrlich, als wir an dieser Stelle, genau um diese Uhrzeit, vor genau einer Woche darüber geredet haben, wie man als Reporter im überraschenden Breaking-News-Fall am besten sich verhält, wie man sich darauf vorbereitet, da hätten wir es uns nicht träumen lassen, dass es 24 Stunden später schon für einige Journalisten war, soweit war, und dass sie diese Infos auch dann tatsächlich in die Tat umsetzen konnten. Und nicht nur dann, es gab ja in dieser Woche sehr viele solcher Einsätze.
Der abscheuliche Amoklauf von München, 9 Tote, zahlreiche Verletzte, eine Stadt im Ausnahmezustand, viele Stunden der Ungewissheit, und dann es folgte das Selbstmordattentat von Ansbach. Nicht zu vergessen auch noch der Mann mit der Axt von Würzburg und viele kleinere Zwischenfälle, die rund um München für Aufsehen sorgten.
Wir wollen uns heute mal kritisch mit der Rolle der Medien und vor allem auch der Rolle des Netzes beschäftigen. Sascha Lobo hat ja in seiner Kolumne auf Spiegel Online so ein Gefühl artikuliert, glaube ich, was wir mal vertiefen sollten. Er sprach nämlich von einer rauschhaften Nähe, die er besonders am letzten Freitagabend erlebte. Zitat: Soziale Medien können ein Segen sein, aber nach Gewalttaten wie in München sind die Netzwerke nicht hilfreich, sondern kontraproduktiv.
Eine wichtige und wenn auch irgendwie traurige Rolle dabei spielten auch Fake-Bilder, die gewissermaßen in Echtzeit verbreitet wurden. Und über diese beiden Aspekte, da reden wir heute mit Carsten Schmehl. Er ist Redakteur bei BuzzFeed Deutschland und heute Abend bei uns zu Gast. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie hast du denn am Freitag von dem Anschlag erfahren? Was dachtest du an dem ersten Moment?
Ich dachte im ersten Moment, das kann jetzt nicht sein. Oder das sind diese Momente, wo man einfach hofft, dass die Pushs, die man bekommt, sich als nicht wahr herausstellen. Und ja, das ist natürlich auch der Moment, wo man dann sein Handy öffnet und dann Twitter aufmacht und dann einfach versucht herauszufinden, ob das jetzt gerade, ob das sein kann. Und ich war gerade auf dem Fahrrad, und wenn man dann auf dem Fahrrad an der Ampel steht und die Uhr vibriert und sagt, Schüsse in München, das ist einfach nicht eine Nachricht, die man bekommen möchte.
Das heißt, wie hast du dich dann konkret weiter informiert? Also direkt an der Ampel oder hat es auch noch seine Zeit gedauert?
Das hat erst einen Moment gedauert, weil ich noch ankommen wollte, und dann ich bin Pizza essen gegangen. Ich habe mir eine Pizza abgeholt, und als ich noch auf die Pizza gewartet habe, dann war ich schon auf Twitter und habe gesehen, dass Leute am Twittern sind, dass Richard Gutjahr schon da war, dass verschiedene Medien geschrieben haben, dass das offenbar so sein soll. Und ich bin im ersten Moment erstmal Twitter durchgegangen. Das war meine erste Quelle.
Welche Beobachtungen du den Abend über gemacht hast und auch welche Rolle Fake-Bilder da gespielt haben, das klären wir mit dir noch bis 21 Uhr, denn du bist da weiter bei uns zu Gast. Wir wollen euch jetzt aber erstmal einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit hier bei D-Radio Wissen geben, denn wir haben direkt am Abend eine Sondersendung für euch auf die Beine gestellt. Das war uns sehr wichtig, aber das war auch gar nicht so einfach. Ich habe vor der Sendung mit unserem Senderchef Ralf Müller-Schmidt gesprochen, damit er uns mal erzählt, wie eine Redaktion in so einem Fall tickt. Und als erstes haben wir auch ihn gefragt, wie er denn von der Schießerei in München erfahren hat.
Ich war einkaufen und habe das auch auf dem Smartphone gesehen und bin dann ins Funkhaus gefahren.
Die Radio Wissen hat dann ja auch direkt eine eigene Sendung dazu umgesetzt. Vielleicht kannst du uns so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Was ist da genau passiert? Was habt ihr im Funkhaus gemacht?
Na, wir haben ja zunächst mal an dem Freitagabend eine ganz andere Situation, weil wir davon ausgehen, das Wochenende kommt. Da haben wir auch die richtige Sendung dafür mit Green Goes Black. Das ist ein Hip-Hop-Format, ein mehrstündiges, am Freitagabend. Und dann auf dem Weg ins Funkhaus, als ich dann losgefahren bin, war schon klar, dass wir das nicht werden senden können, weil so viel wussten wir da schon, dass die Dinge, wie sie sich da in München entwickeln würden, das passte nicht. Da mussten wir auch mit der Berichterstattung dranbleiben. Dann haben wir die Sendung aus dem Programm genommen. Ja.
Was ist dann hinter den Kulissen passiert, um dann auch sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen? Weil das war ja zunächst alles auch gar nicht so einfach.
Nee, da ist sicherlich auch bei uns allen, also ich spreche mal von mir, wie so ein Film im Kopf abgelaufen. Weil wir haben natürlich alle zu dem Zeitpunkt, als die Nachrichten aus München kamen, so viel erstmal an Informationen aufgenommen wie möglich, um einen ersten Überblick zu bekommen. Wir haben eine eigene sehr gute Nachrichtenredaktion, die das schon auch vorsortieren, die da sehr genau hingucken, was ist wirklich Information, was ist vielleicht auch einfach Buzz und was bringen wir und was eher nicht. Also wir bewerten sehr schnell, da haben wir auch eine gewisse Routine. Aber natürlich mussten wir uns auch erstmal sortieren, einen Moderator herbeiholen, der war zum Glück vom Nachmittag noch da. Also von der Sendung, die dann vorher war, der 100, der Paulus ist dann da geblieben, hat dann sehr spontan moderiert. Und wir haben dann gemeinsam mit den Kollegen aus der Nachrichtenredaktion und mit denen von der Redaktion, die da am Freitagabend noch da waren, sehr spontan da diese Infostunde auf die Beine gestellt.
Was war so die größte Herausforderung, der man sonst im normalen journalistischen Alltag nicht begegnet?
Ich glaube, für uns ist eine ganz zentrale Herausforderung zu wissen, wenn man in so einen Breaking News Stream, würde ich es mal nennen, einsteigt. Ja? Also was bringt man on air, was bringt man online, was bringt man auch in Social Media und was nimmt man auch aus den Kanälen auf und gibt es weiter? Das ist eine Entscheidung, die da ist man hinterher immer klüger. Man sieht ja jetzt auch an der Berichterstattung über die Berichterstattung, wie kontrovers das zum Teil dann bewertet wird. Für uns, die da live im Geschäft sind, ist es halt wichtig, bestimmte Routinen zu haben, Dinge zu prüfen. So verstehen wir uns ja auch selber.
Gab es irgendwas, wo du sagst, das hätten wir lieber anders machen sollen?
Nee, das kann man nicht sagen. Also ich finde, das soll jetzt aber kein Eigenlob sein, dass wir da einfach, weißt du, wir sind ein großes Haus, wir sind ja unterm Dach des Deutschlandfunks, das ist eine Hörfunkmarke, die nun gerade was so aktuelle, kritische und seriöse Berichterstattung angeht, sehr routiniert, eben auch sehr sorgfältig und mit sehr viel Augenmaß prüft, was wirklich berichtenswert ist und was dann eben dann doch, das sieht man ja jetzt auch in den anschließenden Diskussionen zu den Dingen gehört, die sich einfach nur im Netz hochgeschaukelt haben. Das haben wir auch in den Genen. Also und bevor wir irgendwas raushauen, prüfen wir es lieber nochmal.
Das sind ja ganz interessante, verschiedene Diskussionen, die da jetzt geführt werden, was ich intensiv beobachtet habe, dass schon während des Nachrichtenereignisses eine Medienkritik da war, die ich schon so in der Form seit Fukushima eigentlich beobachte und auch begleite. Auf der einen Seite, wenn ein Sender zum Beispiel, nehmen wir mal einen Fernsehsender, das Event nicht begleitet, wird er dafür kritisiert. Und wenn er die ganze Zeit drauf ist, dann wird er auch dafür kritisiert, weil das sei ja eh alles noch nicht gesichert, was man bis zu dem jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Und das ist egal, ob man jetzt über einen privaten oder öffentlich-rechtlichen Sender spricht. Das ist ja schon eigentlich ein Dilemma, in dem sich Medien befinden.
Ja gut, aber da kannst du ja nur zwei Sachen draus schließen. Erstens, man kann es nicht richtig machen und es gibt offensichtlich einen Berufsstand, der sich hauptberuflich mit der Kritik von Journalisten befasst. Das sind ja dann auch Journalisten, also womöglich findet sich dann auch jemand, der die dann wieder kritisiert.
Das machen wir jetzt gerade.
Ich will mich da auch wirklich an dem Punkt zurückhalten. Ich möchte es wirklich nicht bewerten. Ich halte nur diese Berichterstattung über die Berichterstattung für relativ, also spielt sie ihre Rolle, ich nehme sie auch zur Kenntnis. Mir und uns geht es mehr darum, diese Dinge, um die schrecklichen Ereignisse, die wir nun sprechen, in angemessener Form journalistisch einzuordnen und für unsere Hörerinnen und Hörer, auch für die User im Netz, ein Bild zu zeichnen, von dem wir sagen können, ja, das ist so gewesen. Wir bewerten das, wir trennen das Wichtige von dem Unwichtigen und das Wichtige hat Platz in unserem Programm.
Ich glaube, das ist dann auch so der Punkt, der dann auch wirklich von den Nutzern auch geschätzt wird.
Ich habe den Eindruck auch aus vielen Gesprächen jetzt mit Jüngeren, dass gerade in Social Media, das Ausmaß der Kommunikation, die dann in so einem Moment losgeht, wenn so ein Ereignis geschieht, damit gleichgesetzt wird, was insgesamt die Bedeutung angeht. Also es ist riesig in Social Media, ist ja auch viel darüber geschrieben worden, wie zum Teil da die Smartphones auf die grausigen Ereignisse gerichtet werden. Das wird dann live gestreamt und dann wird es wieder so eine vervielfältigt. Ich glaube, da ist eine gewisse Gefahr oder etwas, wo ich auch unsere Rolle als öffentlich-rechtliche Medien als ein Korrektiv sehe, dass wir das auch nochmal nehmen und sozusagen handhabbar machen und auch wieder analysieren und auch wieder unterscheiden eben zwischen wichtig und unwichtig. Ich fand das ganz schlagend eigentlich, als unser Kollege Richard Gutjahr, der ja auch bei uns war, als die Ereignisse von Nizza passierten, dass der selber, der ja auch ein Handyvideo gedreht hat, als der LKW so langsam in die Richtung Menschenmenge rollte, das ging ja tatsächlich um die Welt, dieses Video, dass der Richard sich da direkt entschieden hat, das poste ich nicht selber, das gebe ich zu den Kollegen vom Fernsehen und die bewerten dann wieder redaktionell, was sie davon nehmen und wie sie es nehmen. Das fand ich ganz bemerkenswert, hat mir gut gefallen.
Und was ja in diesem Fall auch wirklich hervorsticht, ist dann die Diskussion, inwieweit die Berichterstattung über diese Attentate zum Beispiel dann auch wieder Nachahmungseffekte hervorruft. Diese Qualität in so einer Diskussion, die habe ich eigentlich zuvor noch nicht erlebt. Wie erlebst du sie?
Ich kenne die Diskussion in Abwandlung, wenn es um die Berichterstattung über Selbstmorde geht. Da gibt es gut begründete Argumente, die sagen, dass dann tatsächlich durch die verstärkte Berichterstattung Nachahmer womöglich provoziert werden, das auch zu tun. Ich kann das selber weder wissenschaftlich noch aus meiner direkten Erfahrung beurteilen. Ich denke nur, das, was wir machen, was ich insgesamt im öffentlich-rechtlichen Bereich erlebe, ist da mit sehr viel Augenmaß und kommt aber natürlich auch der journalistischen Pflicht nach, diese Dinge, so wie sie vorgefallen sind, auch zu berichten. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das halte ich auch für prioritär. Aber es muss natürlich so geschehen, dass man da nicht irgendwelche Identifikationspotenziale erzeugt. Aber nach allem, was ich weiß und nach den vielen Kollegengesprächen, die ich in den letzten Wochen geführt habe, wird das auch sehr gewissenhaft eingehalten. Also darüber führen wir auch Gespräche in den Redaktionsrunden, wie da jeweils mit umzugehen ist. Und da versuchen wir wirklich, einfach uns sehr verantwortungsvoll zu verhalten. Das beobachte ich aber auch so, dass das geschieht.
Ich weiß nicht, wie das inzwischen eigentlich die Nachrichtenentwicklung in den letzten Tagen und Wochen so deinen Nachrichtenkonsum, deinen persönlichen Nachrichtenkonsum verändert hat. Ich habe sehr häufig mitbekommen, dass einige sagen, ich traue mich morgens gar nicht mehr, das Radio einzuschalten. Da kommt eh nur wieder was Schlechtes. Was glaubst du, was macht diese Nachrichtenlage mit unseren Nutzern?
Ich habe selber, als ich noch Moderator war, die Ereignisse von 9/11 on air begleitet. Also ich habe damals auch so, wenn ich jetzt in die Erinnerung zurückgucke, das Gefühl gehabt danach, das war natürlich alles noch viel weniger digital und viel weniger vernetzt als heute, aber das natürlich irgendwie so das Gefühl war, jetzt passiert wieder was. Und heute in Zeiten praktisch der digitalen Echtzeitvernetzung ist schon klar, der Blick aufs Handy morgens oder so. In der Straßenbahn, da, das merke ich auch. Also mit mir macht es auch was. Also ich gucke dann immer in den Newsstream und denke, ja, ist da wieder was. Da gibt es so eine gewisse Sorge. Klar, das geht vielen Leuten so. Da muss man nicht Journalist für sein.
Ne? Das heißt, wir brauchen jetzt mehr positive Nachrichten als Gegenpunkt?
Ach nee, das, weißt du, das ist doch so, so geht das doch nicht. Ich meine, wir erfinden ja nicht die Welt, wir spiegeln sie, wir berichten über sie, wir analysieren Dinge. Das können wir uns ja nicht aussuchen. Also das, ich würde auch da ganz generell weniger jetzt über die Überbringer der Nachrichten sprechen, als über die Nachrichten selber. Und wo es im Kern drum geht, ist eben, wie wir diese Ereignisse bewerten und was sie mit uns machen, was sie mit der Gesellschaft machen, das interessiert uns. Und wie gesagt, die ganze Metakommunikation, die kommt für mich ein gutes Stück später.
Wie kann man eigentlich dann innerhalb einer Redaktion sich auf so etwas vorbereiten? Gibt es da spezielle Pläne oder Szenarien? Oder hat das eigentlich alles was mit gutem journalistischen Handwerk zu tun? Oder funktioniert das von alleine, weil wenn man eine gewisse journalistische DNA hat, dann weiß schon jeder, was zu tun ist?
Da funktioniert gar nichts von alleine. Das ist alles gelernt und trainiert. Das ist, guck mal, allein ein Rundfunkstudio ist ein kompliziertes Werkzeug. Und auch die Art und Weise, darüber zu berichten, die muss mal gelernt haben. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, was ich sage, relativ klar. Oder weil du so fragst, ob das von selber passiert. Also ich denke da, wir hatten am Samstag dann im Fall Münchens, war bei uns Ralf Günther am Mikrofon, der dann wirklich so sah, einerseits die gute Nachricht zu verbreiten hatte, dass dort jetzt keine unmittelbare Bedrohung mehr ist, aber gleichzeitig auch mit dem immer ja noch wenigen, was wir wussten, eine Live-Radiosendung zu gestalten hatte, mit den Gesprächspartnern, auch mit unserem Korrespondenten in München, mit dem Michael Watzke, das so zu können, das muss man trainiert haben, das muss man gelernt haben. Und wir arbeiten natürlich auch in der Redaktion so, dass wir aus solchen Ereignissen lernen. Also wenn so etwas nochmal passiert, wie müssen wir uns da aufstellen, dass wir unseren Journalismus möglichst gut weitermachen können.
Was mit Medien, das Bosporus Medienmagazin.
Tja, erst traf's Richter, Militärs oder Wissenschaftler. Jetzt säubert Erdogan den türkischen Journalismus. Mal in Zahlen ausgedrückt, 89 Haftbefehle gegen Journalisten, das aus für 3 Nachrichtenagenturen, 45 Zeitungen, 16 Fernsehsender, 23 Radiosender und 29 Verlegshäuser. Alle geschlossen.
Der Putschversuch, der hat also spätestens jetzt auch die Medien verändert. Das Spannungsverhältnis zwischen Erdogan und den Medien, das verändert sich. Wie genau? Darüber berichtet uns heute Abend unser Korrespondent in Istanbul, Reinhard Baumgarten. Seit 30 Jahren berichtet er schon aus dem Nahen Osten. Und wir wollten zunächst von ihm wissen, was er uns über die 90 Haftbefehle sagen kann, die in dieser Woche von Erdogan gegen Journalisten veranlasst wurden.
Verfolgt werden im Moment Journalisten, die in Zusammenhang gebracht werden mit der sogenannten Gülen-Bewegung. Es handelt sich um Menschen, die für die Zeitungen, für die Magazine, für die Fernsehsender dieser Gülen-Bewegung gearbeitet haben oder zumindest für Publikationen, die mit der Gülen-Bewegung in Verbindung gebracht werden oder tatsächlich auch in Verbindung standen. Also namentlich beispielsweise die Zeitung Zaman, die Zeitung Bugün. Es gibt etliche Fernsehanstalten, die mit diesem Netzwerk der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen. Und gegen die wird jetzt ermittelt, die werden festgenommen, die werden befragt und wenn es dumm läuft, werden sie angeklagt.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele tausende Richter, Polizisten, Hochschullehrer und Militär abgesetzt oder gar verhaftet worden sind, kann man fast sagen, sind die türkischen Medien bisher mit einem blauen Auge davon gekommen?
Nein, gegen die türkischen Medien läuft ja schon seit Jahren, nicht erst seit kurzem, schon seit Jahren eine mehr oder weniger Welle der Gleichmachung, Welle der Gleichschaltung. Wir haben vor allem ja seit letztem Herbst und speziell in diesem Frühjahr 2016 haben wir ja mehrere Wellen erlebt, dass eben Kanäle, Fernsehkanäle gestürmt wurden, dass die Zeitung Zaman besetzt wurde, dass dort also von der Regierung Treuhänder eingesetzt wurden. Die Zeitung Zaman hier in der Türkei, die mal die auflagenstärkste Zeitung war, die ist quasi bei Null angekommen. Die spielt überhaupt keine Rolle mehr, die ist weg, die ist tot. Zaman Today war auch mal ein wichtiges Blatt auf Englisch, stand eben auch der Gülen-Bewegung sehr nahe. Und die existiert, glaube ich, noch mit einer, weiß ich nicht, ein paar hundert Stück Auflage. Ich kenne 2, 3 Journalisten, die für Zaman Today gearbeitet haben. Die sind rausgeflogen, respektive einer ist gegangen, bevor er gegangen wurde. Also die Vorgehensweise gegen die Medien, das ist älter als jetzt der Putsch und älter als diese sogenannte Säuberungswelle.
Wie groß ist denn die Angst unter Ihren türkischen Kollegen?
Naja, jene, die schon rechtzeitig die Seite gewechselt haben und für die Medien arbeiten, die Mainstream-Medien arbeiten, die im Sinne der türkischen Führung berichten, da gibt es keine großen Ängste. Die sehen das ja auch ähnlich wie der große Meister, Herr Erdogan, der Präsident selbst, als eine große Bedrohung. Natürlich war der Putsch eine Riesenbedrohung. Und es gibt auch keinen Grund, da zu irgendwelchen Erklärungs- oder Verklärungsmustern anzusetzen, was ich auch erlebt habe, gerade auch aus Deutschland. Das wäre schlimm geworden mit dieser Militärjunta. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich schon seit Jahren und Monaten nach dem Motto verfahre, wes Brot ich esse, des Lied ich singe, oder ob ich auch einfach mal mich getraue, ja, eine andere Meinung kundzutun. Es gibt nach wie vor sehr kritische, sehr gute Journalisten, die arbeiten aber eben nicht in den Mainstream-Medien. Die arbeiten für Internetportale, die arbeiten für winzige kleine Zeitungen. Es ist nicht so, dass der kritische Journalismus in der Türkei total tot ist.
Bleiben wir nochmal vielleicht ganz kurz auch bei dem Putschversuch. Inwieweit macht Erdogan denn die Medien für den Putschversuch mitverantwortlich?
Im Großen und Ganzen Ganzen nicht. Also er macht auch jetzt diese Journalisten, gegen die vorgegangen wird, jetzt nicht für den Putschversuch verantwortlich, sondern die Verantwortung, denen, die denn zugeschoben werden soll, besteht darin, dass sie eben für eine Organisation oder mit einer Organisation gearbeitet haben, die als Terrororganisation eingestuft wird, nämlich die Gülen-Bewegung. Darin besteht das Vergehen. Wer für diese Organisation gearbeitet hat oder mit ihr kooperiert hat, der gerät jetzt halt ins Fadenkreuz der Ermittler, weil diese Organisation insgesamt eben als Terrororganisation angesehen wird, die jetzt eliminiert werden muss.
Sie haben es gerade schon angedeutet, aber vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Wie ist denn über den Putschversuch in den türkischen Medien berichtet worden?
Also in den sehr populären Fernsehkanälen, das war schon beeindruckend, während der ganzen Putschnacht liefen wirklich die Live-Bilder. Bis hin zu Schusswechseln, Einschlag von Granaten. Man sah also sehr viel. Die waren wirklich live dabei. Das ist ja nun die reine Berichtspflicht. Und es ist jetzt nicht so, dass, so nennen wir jetzt mal NTV, CNN Türk, die haben jetzt nicht nur, sagen wir mal, im Sinne von Herrn Erdogan alles verdammt und klein geredet, sondern die haben auch schon angefangen, relativ früh angefangen, auch kritische Fragen mit aufzuwerfen. Also wie konnte es sein, dass der Staatspräsident so spät informiert wurde? Welche Lücken hat es da gegeben? Und es gab auch schon relativ früh kritische Diskussionen. Das ist jetzt nicht so, dass die so kritisch sind, dass sie den Präsidenten in Bedrängnis bringen. Darum geht es da jetzt auch gar nicht. Also es wird auch natürlich hinterfragt, wie konnte es überhaupt zu diesem Ganzen kommen? Und ist es in diesem Sinne auch gerechtfertigt, so pauschal so viele Menschen rauszusetzen? Da gibt es jetzt kein vergleichbares hart aber fair oder was wir so haben bei uns. Es gibt immer wieder kritische Geister, die eben auf dem Bildschirm erscheinen und diese Fragen auch stellen.
Vielleicht, wie war das bei Ihnen persönlich? Wie haben Sie das erlebt? Wissen Sie noch den Moment, als Sie die ersten Schlagzeilen des Putschversuchs Sie erreichten?
Ja, das war ein Anruf meines Mitarbeiters, der sehr aufgeregt war und das auch nicht sehr schnell auf den Punkt gebracht hat, sodass ich das nicht verstanden habe. Weil es war für ihn auch ein großer Schock, was passierte. Und ich sagte, okay, ich gehe mal selber los und schau mal nach. Und dann fingen auch schon die Sirenen hier an. Wir sind ja direkt neben der Bosporusbrücke und die wurde ja dann gesperrt. Es war auch klar, dass da kein Verkehr mehr rollt. Ich sehe ja den Verkehr auf der Brücke. Und da habe ich gedacht, Freitagnacht, auf Samstag kein Verkehr auf der Bosporusbrücke, das muss richtig ernst sein. Weil normalerweise ist ja dichter Verkehr. Ja, und dann fing das halt im Fernsehen an. Und dann kam ja auch, nachdem ich den Fernseher eingeschaltet hatte, relativ bald Herr Yildirim, der Ministerpräsident. 20 Minuten später dann eben via FaceTime Präsident Erdogan. Das war alles schon sehr dramatisch. Weil die sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig erprobt, eben wie geht man um mit Skype, mit FaceTime, dass man in so ein kleines Ding da rein spricht. Jetzt habe ich gedacht, das sieht alles ein bisschen aus wie, ja, sehr unprofessionell, sehr amateurhaft. Aber klar, die machen das nicht täglich. Kids, die das täglich machen, die sind cool mit ihrem iPhone oder mit ihrem Smartphone. Das war alles schon ziemlich eindrücklich, weil es eben so irreal fast rüberkam. Also so völlig, völlig irreal.
Was glauben Sie, wenn Sie jetzt vielleicht mit ein bisschen Abstand auf diesen Putschversuch schauen, wird das Ihre Arbeit irgendwie verändern? Die Bedingungen, werden die sich verschlechtern, verbessern? Wovon gehen Sie aus?
Also bis jetzt hat sich unsere Arbeit nicht groß verändert. Der Unterschied ist, dass... Also wir werden von Behörden und so weiter vollkommen in Ruhe gelassen. Wir können unseren Job machen. Der Unterschied ist, dass es noch schwieriger ist, jetzt mit dem Mikrofon auf die Straße zu gehen. Nicht, weil die Behörden das nicht wollen. Wie gesagt, da gibt es keinerlei Restriktionen, sondern weil die Menschen uns einfach nicht mehr antworten. Im Moment ist eine Riesenverunsicherung da. Ein Kollege von mir hat mit der Kamera gar nicht mal kenntlich gemacht, dass es Deutsche Welle war. Für die Deutsche Welle versucht, eine kleine Umfrage zu machen, Töne einzuholen. Und der wurde richtig angegangen. Jetzt nicht mit den Fäusten, aber verbal attackiert. Für euch schon gar nicht. Für die Deutschen, denen sagen wir nichts. Und wo steht ihr überhaupt? Und ihr berichtet eh nur negativ über uns. Das mag jetzt nicht nur die Deutschen treffen, das kann genauso gut auch gegen Briten oder gegen Franzosen gerichtet sein, aber wir haben halt das Gesamtszenario, diese Armenier-Geschichte, Frau Merkel war oft hier, die Deutschen sind sehr präsent in der Türkei, extrem präsent in der Türkei. Und das ist jetzt einfach durch den Putsch für uns noch schwieriger geworden, also Gesprächspartner finden, Leute, die einfach auch mal ihr Herz öffnen und aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen, sondern uns mal erzählen, wie es ihnen geht, das ist viel, viel schwieriger geworden.
Wie werden die deutschen Medien denn in der Türkei wahrgenommen von der Bevölkerung?
Also dieses Interview jetzt mit Herrn Erdogan, das wurde hier in den Fernsehkanälen und in den Zeitungen schon sehr populär und sehr präsent dargeboten. Also das wurde schon sehr deutlich wahrgenommen. Wurde natürlich so wahrgenommen, dass Herr Erdogan, der Staatspräsident, die Gelegenheit genutzt hat, der deutschen Öffentlichkeit und den deutschen Medien einfach mal ein paar Wahrheiten einzuschenken. Da wurde jetzt nicht groß darauf eingegangen, ob die Fragen intelligent oder nicht intelligent war, sondern da geht es wirklich nur darum, das deutsche Fernsehen hat den Präsidenten interviewt und er hat ihnen einfach mal ein paar wichtige Dinge gesagt. Ein Internetportal verstieg sich zu der Behauptung, der Präsident habe der ARD gesagt, ja, Deutschland unterstützt den Terrorismus. Daraufhin habe die ARD das Live-Interview abgebrochen. Also das gibt dann hier auch die seltsamsten Stilblüten, dass man sich wirklich an den Kopf fasst. Was ich dann nur so begründen kann, die Leute verstehen einfach auch nicht, wie Medien funktionieren. Ein Interview wird nicht live gesendet. Selbst bei uns nicht, wenn die Kanzlerin spricht. Die ARD bricht kein Live-Interview mit Herrn Erdogan ab. Das soll dann alles noch unterstreichen, dass Herr Erdogan so ein aufrechter Kämpfer ist, der den Deutschen einfach mal so richtig die Meinung und die Wahrheit gesagt hat. Aber wie gesagt, das war nur ein Internetportal. Ansonsten war das eine relativ neutrale Berichterstattung. Es hat stattgefunden. Herr Erdogan hat die Gelegenheit wahrgenommen, den Deutschen einfach mal ein paar Wahrheiten zu verkünden.
Es ist interessant, dass das dann hier in den hiesigen Medien dann doch eher anders wahrgenommen wird, sondern eher Erdogan als Märchenonkel, so las man zum Beispiel, dann auch bezeichnet wird. Wie ist denn das Verhältnis von Erdogan zu den Medien?
Das ist ein sehr gutes Verhältnis, wenn sie auf seiner Welle schwimmen. Also das ist nicht gestört. Es gibt eine ganze Menge Leute, die werden von ihm gar nicht mehr empfangen und nicht mehr zugelassen. Die dürfen noch nicht mit ihm um die Welt fliegen, wenn er mit seiner Präsidentenmaschine unterwegs ist. Da wird also ganz klar ausgesiebt. Leute, die zu Medien gehören, wie zum Beispiel Cumhuriyet, das ist noch ein sozialdemokratisch angehauchtes, relativ unabhängiges Blatt, kritisch, sehr regierungskritisch. Die kriegen einfach keine Akkreditierung. Oder Hürriyet hat ein Problem. So kleine Zeitungen, Sözcü zum Beispiel, sind sehr kemalistisch. Sehr, sehr gegen Herrn Erdogan, die würden niemals mit in die Präsidentenmaschine genommen. Aber ansonsten hat er ein sehr lockeres, ein sehr gutes Verhältnis zu den Massenmedien, wenn sie eben auf seiner Linie sind.
In den letzten Monaten haben wir uns natürlich auch hier im Medienmagazin sehr mit der Affäre zwischen Erdogan und dem ZDF-Moderator Jan Böhmermann beschäftigt. Da hat sich ja so gut wie jeder Deutscher irgendwie ein Bild drüber gemacht. Und wenn man sich jetzt das mal in den Kontext des Putschversuchs und die Züge, die Erdogan jetzt in seiner Machtaneignung dann auch äußert, was würden Sie sagen? Was sagt uns das über diesen Erdogan-Böhmermann-Streit aus?
Das Problem bei Herrn Erdogan ist, dass er sich unheimlich schnell gekränkt und persönlich angegriffen und beleidigt fühlt. Als Staatsmann, vor allem in dieser heutigen Zeit, mit dieser unglaublichen Medienvielfalt, das zeigen ja so Führungspolitiker wie Frau Merkel oder auch Barack Obama, muss man einfach auch mal wegschauen können oder weghören können, wenn man angegangen wird. Bei Herrn Böhmermann kann ich verstehen, dass er sich da furchtbar drüber geärgert hat. Mir persönlich gefällt das, was Herr Böhmermann ein Schmähgedicht nennt, nicht. Ich finde es einfach unsäglich. Unsäglich. Und dass das bei uns dann so mit so viel Werf verteidigt wird, dann im Zuge der Meinungsfreiheit. Also ich bin, glaube ich, ein kritischer Mensch, was Herrn Erdogan angeht. Und das äußere ich auch in meinen Kommentaren. Aber das ist schlicht und ergreifend. Ich kann verstehen, dass ein türkischer Präsident sich darüber ärgert. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass er so viele Menschen, inklusive Herrn Böhmermann, dann anzeigen lässt und hinter jedem herrennen lässt. Er macht es ja nicht selber, sondern hat dafür inzwischen wahrscheinlich eine ganze Brigade von Anwälten, dass er so viele Leute juristisch belangen lässt. Also wenn Minderjährige sich auf Facebook in irgendeiner Weise in seinen Augen oder in den Augen seiner Anwälte, vielleicht verdienen die auch viel Geld damit, ich weiß es nicht. despektierlich zum türkischen Präsidenten äußern, dann gibt es eine Anzeige und da wird damit ein Richter beschäftigt. Und dieses Land hat wirklich andere Probleme, als sich damit zu befassen, ob Herr Erdogan mit einer Katze oder mit sonst was verglichen wird. Das ist etwas, was Politiker einfach wegstecken müssen. Was musste Herr Berlusconi alles ertragen oder François Hollande? Das ist einfach das Regierungsgeschäft in unserer heutigen Zeit. Es gibt Karikaturisten, es gibt Satiriker, es gibt Witzemacher. Das ist möglicherweise aber jetzt sehr westlich gedacht, das räume ich ein. Ich kenne das ja, bin lang genug im Nahen Osten unterwegs. Das ist schwierig. Es ist schwierig für Menschen im Nahen Osten zu unterscheiden zwischen einem Bericht, einem Kommentar, einer politischen Satire. Das wird alles irgendwie, unheimlich viel wird hier für bare Münze genommen. Ich erlebe das ja auch. Ich kommentiere etwas. Es ist ein Kommentar. Es ist Meinung. Einschätzung, meine Meinung, meine Einschätzung. Und dann kriege ich Hassmails oder Kritik, ich hätte falsch berichtet, ich wäre ein Hetzer, ich wäre ein Lügner. Und dann sage ich, hey, das war ein Kommentar. Ihr könnt mich vielleicht, meiner Meinung, ihr könnt vielleicht sagen, du hast eine scheiß Meinung. Aber es ist immer noch Meinung. Und darum geht es ja gerade in einer Demokratie. Und wir sind ja in einer Demokratie in der Türkei, dass man eben eine Meinung haben darf. Und wenn eine Meinung dazu führt, dass ein Präsident sich beleidigt fühlt und eine Anzeige erstatten lässt, ja, dann ist etwas, glaube ich, sehr, sehr auf dem falschen Dampfer.
Das heißt, die Medien im Nahen Osten, die funktionieren da auch grundsätzlich ganz anders als unsere Medien.
Das heißt, was bei uns einfach normal ist, auch nicht jetzt nicht unbedingt bei allen, aber bei den meisten Spitzenpolitikern, nehmen Sie sich jetzt mal einen Herrn Seehofer, der auf dem Nockerlberg sitzt, bei dieser Nockerlberg-Veranstaltung und über den eine halbe Stunde hergezogen wird und der dann gequält grinsen muss und lächeln muss. Natürlich tut ihm das weh, aber so ist das bei uns. Es muss ja nicht unbedingt der Nockerlberg sein, der auf die Türkei angewendet wird, aber Kritik gehört einfach dazu. Und hier kommen wir zum Grundsätzlichen des Verständnisses von Medien. Bei uns im Westen, ich rede nicht nur von Deutschland und nicht von Baden-Württemberg oder von Bremen, ich rede wirklich vom Westen, werden die Medien nach wie vor wirklich auch als Korrektiv angesehen, als vierte Gewalt, die das Recht hat, denen das Recht eingeräumt wird, auch per Verfassung eingeräumt wird, dass sie eben kritisieren dürfen, ja sogar müssen. Während im Nahen Osten und die Türkei wird meiner Meinung nach mit meinen über 30 Jahren Nahosterfahrung, behaupte ich das jetzt einfach mal, wird einfach immer mehr auch zu einem nahöstlichen Staat, ist das eben nicht so gesetzt. Die Medien sind hier nicht unbedingt als Korrektiv bewertet, sondern die Medien sollen einfach transportieren. Nehmen Sie sich das Mediengesetz in Ägypten, da war ich ja nun auch lang genug Korrespondent. Die Medien werden einfach in vielen dieser Länder gleichgeschaltet, ob das Saudi-Arabien ist, ob das Iran ist, ob das die Türkei ist. Ja, das mag jetzt sehr pauschal klingen. Natürlich gibt es da Abstufungen. Iran und Saudi und Türkei, da gibt es natürlich Unterschiede und Abstufungen. Auch im Iran gibt es nur sehr kritische Leute. Nur wenn sie tatsächlich damit an eine breitere Öffentlichkeit gehen, sind sie weg. Dann müssen sie gesiebte Luft atmen. Und so ähnlich entwickelt sich eben auch meiner Meinung nach die Türkei, dass es natürlich kritische Geister gibt. Aber wenn die wirklich eine breite Basis finden, dann müssen sie einfach damit rechnen, dass sie ihren Job verlieren oder dass sie wegen Beleidigung angeklagt werden oder Verunglimpfung angeklagt werden. Nehmen Sie Can Dündar, der sich ja jetzt aus dem Staub gemacht hat, der ja hier ein ernsthaftes Problem, vor allem jetzt nach dem Putsch hat. Der hat ja im Grunde genommen zunächst einmal berichtet. Ja, und anstatt das einfach mal so als Bericht zu nehmen, wird er des Hochverrats, der Spionage und ich weiß nicht was noch alles angeklagt. Das bringt natürlich die Presse, die Medienlandschaft mehr oder weniger, wenn nicht total zum Schweigen, doch dann zumindest zu einer gewissen Selbstzensur auch.
Sie hatten gerade schon FaceTime erwähnt, dass das ja auch tatsächlich zum Einsatz gekommen ist in der Putschnacht, aber natürlich auch die sozialen Medien oder die sozialen Netzwerke spielen da eine Rolle. Einerseits gibt es dort viel Kritik gegen Erdogan, aber sie spielten auch jetzt beim Putschversuch eine große Rolle. Wie bewerten Sie dieses Spannungsverhältnis?
Ja, das ist einfach ein wunderbares Beispiel dafür, dass es sich lohnen kann, Twitter und Facebook und Instagram und wie sie alle heißen, nicht abzuschalten. Denn hier wurde das ein oder andere Mal wurden hier eben Twitter und Facebook abgeschaltet, weil Meldungen ins Netz gelangten, die der Regierung nicht passten. Aber was hätte Herr Erdogan ohne FaceTime in der Putschnacht gemacht? Er hat sich über FaceTime, also via FaceTime und dann letztlich über den CNN Türk an die Bevölkerung gewandt. Ohne FaceTime wäre das gar nicht aufs Bild gekommen, gar nicht in den Fernseher gekommen. Das ist natürlich hochspannend. Die Frage ist, führt das jetzt dazu, dass Facebook, Instagram, Twitter, YouTube war ja auch schon gesperrt, dass die jetzt besser geachtet werden, dass eben nicht mehr abgeschaltet wird? Glaube ich nicht. Weil wir haben, wenn wir uns das angucken, etliche Nachrichtenportale, die eben auch in Verbindung gebracht werden mit dem Gülen-Netzwerk, die sind inzwischen schon gesperrt worden. Also es gibt nach wie vor, besteht auch ständig die Angst und die Möglichkeit, dass diese sozialen Netzwerke a. abgeschaltet werden können, gesperrt werden können und b. möglicherweise auch eben ja durchforstet werden könnten, durchkämpft werden könnten. Also diese Angst haben viele Leute inzwischen auch. Das ist, möglicherweise entwickelt sich dann bei vielen Menschen so eine Art Paranoia, dass sie sagen, mein Gott, was kann ich denn jetzt noch posten? Was ja auch die Welt, die Angst ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt also Schüler, die werden belangt, entweder von ihren Schulen oder sogar von Erdogans Anwälten, weil sie etwas gepostet haben, was den Präsidenten angeblich beleidigt. Das ist doch ganz klar, dass die Leute sich dann fragen, was kann ich eigentlich noch posten? Auf der anderen Seite hat, um es mal salopp zu formulieren, eben FaceTime, die Benutzung von FaceTime, möglicherweise der Regierung aus der Schlinge geholfen. Vielleicht hätte der Putsch funktioniert ohne diesen Aufruf von Herrn Erdogan.
Sagt Korrespondent Reinhard Baumgarten. Daniel hat vor der Sendung mit ihm gesprochen. Er berichtet für D-Radio Wissen aus Istanbul.
Was mit Medien? Das bildhafte Medienmagazin. Die Rolle von Bildern im Breaking News Fall, das vertiefen wir jetzt ein bisschen.
Immer noch ungeklärt ist zum Beispiel ja, wie es am Freitagabend zu einer Panik am Sendlinger Tor kommen konnte. Immer wieder, da warnte die Polizei ja davor, Gerüchte zu verbreiten, vor allem in den sozialen Netzwerken. Tatsächlich ein großes Problem. Und hier spielten auch gefälschte Bilder eine Rolle. Und über dieses Thema, da reden wir heute Abend mit Carsten Schmehl von BuzzFeed Deutschland. Bevor wir aber über die Rolle der Fake-Bilder reden können, wie hast du denn eigentlich das Verbreiten von Gerüchten am Freitagabend wahrgenommen?
Ich habe einfach auf den Hashtag geklickt. Das war als allererstes der Hashtag OEZ. Und sobald ich diese Twitter-App aufgemacht habe, habe ich einfach schon direkt Bilder gesehen von auf dem Boden liegenden, blutenden Menschen, von irgendwelchen Einschusslöchern. Und das war jetzt nur so ein erstes Gefühl. Noch kein Indiz, noch nichts mehr. Aber mein erstes Gefühl war, das ging jetzt aber ganz schön schnell rum. Und naja, man muss ja nicht immer jedes Bild glauben, was auf Social Media erstmal ist.
Du hast ja dann eine Sammlung für BuzzFeed erstellt, wo du dann auch die Bilder, die du dann auch noch hinterfragt hast, dann auch eingestellt hast, wo du dann recherchieren konntest, dass sie auf jeden Fall fake waren. Wir twittern gleich mal den Link, falls jemand das dann auch noch mal nachvollziehen möchte, jetzt unter twitter.com/dradiowissen. Mache ich gerade mal fertig. Vielleicht kannst du dann mal kurz erzählen, was hast du denn da alles gefunden?
Also dieser Artikel heißt, diese Fotos der Schießerei in München sind fake, und er beginnt mit einem Bild, mit einem Tweet, den ich gescreenshottet habe, und zwar von Sat1 Bayern. Und der Text dazu lautet, ein Student hat ein Foto gepostet, Hashtag Amoklauf, Hashtag am OEZ. Und man sieht da ein Bild, das ist so nach unten fotografiert, vom ersten Stock Richtung Erdgeschoss. Da guckt man eine Rolltreppe runter und sieht auf dem Boden eben Menschen, die auf dem Boden liegen, Blutlachen und zerschossene Glasscheiben. Das ist das erste Bild, was ich in diesem Artikel habe. Möchtest du auch direkt wissen, was die Geschichte dahinter ist?
Gerne.
Mhm. Ich habe dann Folgendes gemacht, das, was ich eigentlich immer mache bei Bildern, bei denen ich mir nicht sicher bin, wo sie herkommen. Ich habe sie einfach eingegeben in der Google-Bildersuche. Da gibt es nämlich bei Bilder die Funktion Rückwärtssuche. Und da kannst du dann ein Bild, was du irgendwo gefunden hast im Netz, wieder eingeben. Und Google sagt dir dann, wo dieses Bild irgendwo aufgetaucht ist. Und dann habe ich einfach wirklich mit wenigen Klicks herausgefunden, dass dieses Bild mit den Menschen am Boden nicht aus dem Einkaufszentrum in München ist, sondern von einem Fall in Südafrika aus dem Jahr 2015.
Aber diese Mühe hat sich wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Menschen gemacht, wenn überhaupt.
Ja, also auf jeden Fall, wenn man sich die Retweets und Fav-Zahlen auf Twitter anschaut, war ich einfach wieder überrascht davon, dass, wenn es ein Hashtag gibt, über den sich in diesem Moment sehr, sehr viele Menschen nicht nur in Deutschland, sondern auch auf der ganzen Welt unterhalten, wie schnell ein Bild, was jemand postet, unfassbare Reichweiten erzeugt, ohne dass überhaupt jemand mal gecheckt hat, ob das stimmt oder nicht.
Hast du vielleicht noch ein zweites Beispiel für uns, das so plastisch macht, wie dieser Mechanismus eigentlich funktioniert, warum sich Fake-Bilder so rasant schnell verbreiten?
Es gibt in letzter Zeit vor allem bei Shootings und anderen Schießereien den Fall, dass Leute Bilder twittern oder auch einfach Tweets absetzen, wo dann sowas steht wie, hey, das ist derjenige, der geschossen hat, oder hier, der Schütze wurde identifiziert. Und es gab einen Fall jetzt auch in München, da haben ein paar Leute geschrieben, und so als Textbeispiel schreibt ja eine Frau auf Twitter, Breaking Munich Shooter identified as Samuel Heidberg, German Nationalist. Und man sieht da einen Mann, ich würde sagen, weiß ich nicht, Anfang 30, blondierte Haare, Bart, trägt eine Brille. Und alleine, wenn man den Namen Samuel Heidberg bei Google eingibt, findet man schon heraus, dass das offenbar eine Art Meme ist, um das irgendwie, auch wenn es ein doofes Wort in dem Zusammenhang ist, aber zu sagen, Samuel Heidberg oder dieser Mann, der so genannt wird, ist ein Bild oder ist eine Person, die immer wieder ins Netz gestellt wird, wenn es irgendwo Shootings gibt. Als ich dann den Namen weiter recherchiert habe, habe ich auch herausgefunden, es gab auch Leute, die zum San Bernardino Shooting geschrieben haben, dieser Sam Heidberg war das, die auch geschrieben haben, beim Oregon Shooting, hier, Sam Heidberg war das, und es gibt diese Bilder von ihm, die immer wieder durch Twitter gejagt werden, wenn es irgendwo auf der Welt eine Schießerei gibt.
Ich frage mich ja immer, wie kommt dann sowas in Umlauf? Sind das irgendwelche bösen Buben, die eigentlich so diese Mechanismen dann einfach ausnutzen? Kannst du dir das erklären oder weiß man was darüber?
Also wissen tue ich es nicht. Ich habe nur da Vermutungen, weil ich immer sehe, dass wenn das Accounts twittern und irgendwie verbreiten als Erste, sind das sehr häufig Accounts, die wenige Follower haben, die eher nach Fakes aussehen. Also nicht Menschen, bei denen in der Biografie steht, was sie beruflich machen oder was sie sonst so machen und ob sie eine Webseite haben, sondern sind sehr oft Profile, bei denen man nicht weiß, wer dahinter steckt. Und dann würde ich einfach sagen, ist meine Vermutung, dass sie einfach Aufmerksamkeit wollen. Ich habe hier ein Bild auch jetzt von diesem Samuel Heidberg. Das hat einfach innerhalb von 20 Minuten auch 40 Retweets eingefahren, und das ist einfach nur ein Beispiel davon, wie schnell Informationen durchs Netz gehen, wenn sie vermeintlich wichtige Informationen haben.
Und richtig schlimm wird es dann, wenn Medien das dann weiter verbreiten, wie im Beispiel, was du davon Sat.1 hattest, auch wenn sie das dann richtig deklariert hatten, dass das ja quasi ein Nutzerbeitrag war. Aber ich glaube, so einfach sollte man es sich als Redaktion nicht machen, oder?
Nee, es ging dann auch direkt los. Also in der Konversation unter diesem Tweet haben dann auch Leute direkt geantwortet und gesagt, nein, dieses Bild hier ist von diesem Überfall in Südafrika, das hat nichts damit zu tun. Da gab es dann auch direkt Antworten dazu, und Sat.1 Bayern hat sich dann auch entschuldigt und schreibt auch, Zitat, wir hätten dieses Foto nicht posten sollen.
Wenn du jetzt mal dir die von dir identifizierten oder als Fake identifizierten Fotos so nochmal so anschaust, wie du das vorhin so beschrieben hast, na, die Google-Bildersuche rückwärts benutzt, es hört sich so einfach an, aber ist das wirklich in allen Fällen so einfach? Hattest du auch ein paar schwierige Fälle, wo du echt gezweifelt hast, ist es echt oder ist es Fake?
Es gibt noch weitere, sag ich mal, Indizien oder Tools und Hilfsmittel, mit denen man herausfinden kann, ob Bilder im Netz fake sind. Es gibt ein Tool, was ich eigentlich sehr gerne benutze, das heißt photoforensics.com, da kann man ein Bild einstellen und dann sagt einem das Tool, das sieht dann aus wie so ein Rauschebild, so wie bei einem alten Fernseher, bei dem der Empfang nicht mehr da ist, sieht man einfach nur Rauschen. Und dieses Tool sagt einem dann, ob es verschiedene Komprimierungsstufen in diesem Bild gibt. Das heißt, man kann quasi eigentlich schauen, ob jemand zwei verschiedene Bilder irgendwie hereingefotoshoppt hat, was dann auch ein ganz gutes Indiz sein kann, ob da irgendwie Manipulation am Werk ist. Aber tatsächlich in den Beispielen, die ich in diesem Artikel genannt habe, war das eigentlich die meiste Zeit einfach nur Google-Bildersuche, und vor allem war das der Weg, um auch den Ursprung des Bilds herauszufinden. Weil ein Bild zu haben und zu sagen, hey, das ist fake, das ist genauso wie zu sagen, hey, das ist echt, sondern mein Ziel war es, oder was ich machen wollte, war, ich wollte sagen, hey, das Bild ist fake, weil das hier schon mal aufgetaucht ist, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren.
Das Interessante eigentlich, was mir auch aufgefallen ist an dem Abend, es gab ja auch einige Videos, die kursiert sind, wie zum Beispiel bei der Schießerei, als sie eröffnet wurde vor der McDonald's-Filiale, und dann das andere, das mit dem Dach. Und bei dem Schießerei-Video, da war man erst auch noch nicht so sicher, ob es denn jetzt echt ist oder nicht, wenn man dann bei Google Street View geschaut hat, wie denn dort die Schnellimbiss-Filiale tatsächlich aussieht, hat man gesehen, ja, das sieht schon sehr, sehr identisch aus, das war auf jeden Fall schon mal ein Hinweis, dass man nochmal genauer hinschauen sollte. Aber ich habe auch festgestellt, dass das sehr viel per WhatsApp oder auch sogar irgendwie per Nachrichten oder per E-Mail Fotos und Bilder ausgetauscht worden sind, so im privaten Bekanntenkreis. Und das ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das hat auch die ganze Stimmung so ein bisschen aufgeheizt. Was hältst du jetzt von diesen ganzen Appellen, doch so ein bisschen ins Fuß von Gas zu nehmen, was das Verbreiten von Bildern angeht?
Ich habe vor allem auf allen Netzwerken, auf denen ich aktiv bin, diesen Appell der Polizei München geteilt, die ja geschrieben haben, Leute, bitte postet oder verteilt keine Bilder von diesem noch aktiven Tatort, weil auf der einen Seite verbreitet ihr Angst und Schrecken, ohne dass irgendwelche fundierten Informationen bisher bekannt sind. Auf der anderen Seite helft ihr den Tätern, weil die Täter, die können ja einfach auch dann ihr Smartphone rausnehmen und dann herausfinden, wo ist die Polizei offenbar gerade, wo kann ich gerade nicht lang gehen. Und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstelle, dass es am Ende noch den Tätern hilft.
Darüber reden wir gleich weiter mit Carsten Schmehl von BuzzFeed hier bei Was mit Medien heute Abend bei uns.
Was mit Medien, das nachdenkliche Medienmagazin. Wir denken weiter mit Carsten Schmehl von BuzzFeed über die Rolle der Medien, die Rolle der sozialen Netzwerke, was wir nach München lernen können.
Müssen Medien die Art, wie sie über Terror berichten, zum Beispiel ändern? Die französische Zeitung Le Monde, die will ja jetzt, hat sie bekannt gegeben, keine Fotos mehr von Terroristen zeigen. Auch Bilder aus Videos von Terrororganisationen wie dem IS, die sollen nicht mehr gezeigt werden, um eben eine posthume Glorifizierung der Terroristen zu vermeiden. Carsten, was hältst du von einer solchen generellen Entscheidung?
Ich kann da jetzt nur meine persönliche Entscheidung oder meine persönliche Meinung dazu sagen und ich finde das total gut. Weil wenn die das, sie machen es ja, um auf Titelseiten zu kommen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn man die Berichterstattung, die auf jeden Fall sein muss, so dreht und wendet, dass die am Ende nicht als Helden dasteht oder sich glorifizieren können, dann finde ich, ist das der richtige Weg.
Ich finde es auch ganz interessant, das hat man auch so ein bisschen rausgehört, dass bei Le Monde interne eine heiße Diskussion fegen muss und ich glaube, die gibt es auch in fast jeder Redaktion derzeit, ob neben der Bilderfrage nicht auch grundsätzlich die Art der Berichterstattung verändert werden sollte. Ich weiß nicht, was könnte denn da zum Beispiel so ein Weg sein, was man verändern kann?
Bei BuzzFeed bin ich ja schon so in diesem, ich sitze zwischen internationalen Stühlen, würde ich sagen. Wenn wir in Slack-Channels diskutieren, schreiben in den Nachrichten Slack-Channels Mitarbeiter aus New York, aus Kanada, aus England oder aus Indien oder aus Japan miteinander. Und dann stellt man auch schon fest, dass es unterschiedliche Arten gibt, Presse zu machen. Und einen Pressekodex wie in Deutschland gibt es auch nicht in jedem Land. Und deswegen gibt es auch für uns täglich die Entscheidung zu fällen, welche Stücke wir machen und wie wir sie machen und ob man den zum Beispiel ein Stück macht mit den Opfern. Und wir haben uns in dem Fall dagegen entschieden.
Interessant ist, dass ihr ja diese Zusammenstellung gemacht habt. Das gab es ja so in den anderen Medien nicht, ne?
Nee, gab es nicht. Ich habe zumindest nichts anderes gesehen. Das ist aber was ich für Journalismus, vor allem in einem Jahr wie 2016 oder einfach in der Zeit, in der wir sind, für extrem wichtig halt, indem, wenn Leute als erste Nachrichtenquelle Facebook oder Twitter haben, dass dann da auch Journalisten aktiv sind und sagen, hey, das stimmt und das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich weiß, dass die Frage der Verifikation viel, viel schwieriger zu gestalten ist, um herauszufinden, ob ein Bild wirklich echt ist. Aber zu sagen, dass ein Bild wirklich fake ist, dauert in den meisten Fällen nur wenige Minuten. Mhm. Ich habe gesehen, dass es bei Spiegel Online im Netzweltressort einen Artikel gab, der heißt Internetquellen nach Gewalttaten, so kann man Fake-Bilder entlarven. Und da gibt es, glaube ich, 4 oder 5 Tipps und auch tolle Tools, wie man das selbst machen kann, wenn man das möchte. Und das war auch ein sehr, sehr guter Artikel, den ich da empfehlen kann, den kann ich auch gleich mal twittern.
Ja, retweeten wir dann.
Habe ich schon gelesen. 4 Tipps waren es. Aber sag mal, was wollte ich fragen? Und zwar, war das eigentlich von vornherein, wenn ihr euch mal auf eure eigene Arbeit bei BuzzFeed schaut, klar, wie ihr sozusagen berichterstattungsmäßig mit dem Amoklauf von München umgehen werdet? Wir haben anfangs der Sendung schon darüber gesprochen, wie wir hier bei D-Radio Wissen quasi uns der Frage genähert haben. Wie sah es bei euch aus?
Ich würde sagen, dass, also wir sind ja bei BuzzFeed Deutschland ein sehr kleines Team und deswegen fokussieren wir uns einfach ganz oft. Und ganz oft sitzen wir da und sagen, okay, welches Stück können wir machen, wollen wir machen und auf welche können wir verzichten? Und deswegen haben wir eben gesagt, es macht für uns an der Stelle keinen Sinn, den 28. Live-Blog zu machen, sondern wir gucken, welche Inhalte wir jetzt machen können, die Leute teilen wollen und die Leute gebrauchen können im Netz. Und das für den Fall gibt es oder für Breaking-News-Situationen hat man das schon so im Kopf, dass man denkt, man würde gerne den Dreh machen oder man kann schauen, ob sich der Dreh ergibt. Und in dem Fall jetzt von München war das am Freitagabend so, ich habe es eben schon angedeutet in dem ersten Talk, ich saß beim Pizzamann und habe auf meine Pizza gewartet und allein der Klick auf den Hashtag OEZ hat einem einfach eine Fülle von Bildern geliefert, wo für mich selbst irgendwie klar war, ich möchte jetzt einfach mal herausfinden, ob die stimmen oder nicht.
Ich würde gerne mal mit euch beiden nochmal komplett auf alle Medien blicken. Ja, als wir am Anfang mit Ralf Müller-Schmidt gesprochen haben, da ging es auch nochmal so um das Stichwort Nachahmereffekt. Also nach dem Motto, wenn auch viel berichtet wird, dann heizt das auch potenzielle oder könnte das noch potenzielle Täter ermutigen, dann auch so Nachahmertaten dann durchzuführen. Sollte diese Erkenntnis einen Einfluss auf die Art der Berichterstattung haben?
Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Es gab heute bei Motherboard von Vice diesen Artikel, ich glaube, der hat die Zeile, hat dieser Reddit-User gerade einen Amoklauf verhindert, wo es auch darum geht, dass er über sozialen Netzwerken ein Profil entdeckt hat von jemandem, der offenbar oder eventuell kurz davor ist, einen Amoklauf zu begehen. Und wenn man dann so ein bisschen da reinsteigt und sich darüber informiert, was das wohl für eine Person ist, war wohl ein minderjähriger Junge und der beschäftigt sich einfach mit diesen Themen Amokläufen und das sind einfach Sachen, bei denen ich im ersten Moment immer das Gefühl habe, wenn jemand dazu wild entschlossen ist, einen Amoklauf zu machen und sich Jahre damit beschäftigt, dann hält ihn eine bestimmte Art der Presse weder davon ab, noch ermutigt die ihn jetzt als ultimativen Punkt, das jetzt an dem Tag zu machen.
Und wie siehst du das also, wenn man jetzt mal von Amokläufern weggeht, sondern tatsächlich auf die Menschen schaut, die jetzt, wie werden sie mal bezeichnet, die quasi so eine Blitzradikalisierung quasi durchgemacht haben und sich dann auch dem islamistischen Terror bekennen? Da ist das ja schon etwas anders geartet, die Motivationslage. Würde da denn eine veränderte Berichterstattung möglicherweise den einen oder anderen, ist Spekulation, aber davon abhalten?
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist komplette Spekulation. Aber wenn man sich ansieht, dass der islamische Staat, wenn die Berichterstattung stimmt, ja ein ganzes Medienzentrum haben und dass sie erkannt haben, dass es einen ganz großen Einfluss haben kann auf eine Gesellschaft, in wie Medien darüber berichten und ob sie darüber berichten und in welchem Ausmaß, dann würde ich schon sagen, dass Medien sich verdammt nochmal überlegen müssen, welche Bilder sie zeigen und welche nicht. Und ganz oft ist es ja auch so, dass wenn es um die reine Bildauswahl geht, dass man sich dann als Medium, finde ich, ganz persönlich fragen muss, wem man jetzt hier in die Hände spielt. Wenn ich Fotos von auch dem Bataclan zeige, dann sind das ja reine Entscheidungen, die in den Redaktionen liegen, zu sagen, wir zeigen das jetzt oder nicht. Und auch wenn man ein Bild in dem Fall nicht zeigt, dann kann man diese Informationen trotzdem verbreiten, ohne dass dieses Schreckensbild rumgeht.
Carsten, was man ja auch irgendwie so ein bisschen feststellt, so diese Woche, das war also, alles so schwere Themen und irgendwie hat es recht. Und wir haben gedacht, so, wir wollten jetzt diese Ausgabe von unserem Medienmagazin auch nicht zu einem richtigen, kompletten Depri-Magazin verkommen lassen. Deswegen haben wir gedacht, wir spielen jetzt auch noch eine Runde. Du hast uns nämlich, Herr Pähler und ich, treten ja immer gegeneinander an in unserem kleinen Medienquiz. Und da hast du uns heute Fragen mitgebracht, ne?
Oh nein!
Ja!
Ja!
Die sind mir zu schwer. Die sind mir bestimmt zu schwer.
Wir schauen mal, ob wir das Buzzfeed-Level schaffen, Herr Pähler.
Oh Gott, das...
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Hast du deinen Umschlag mit Fragen dabei, Carsten?
Selbstverständlich. Ha.
Ich bin gespannt.
Ein Watteumschlag.
Ich würde sagen, wir sind gespannt, was du da für eine Frage stellst und mal gucken, Herr Perler oder ich.
Die erste Frage ist thematisch noch da, wo wir eben waren, um mal so leicht reinzukommen in dieses Spiel. Und meine Frage lautet an euch, also Le Mans hat sich ja dazu entschlossen, Terroristen nicht mehr auf ihrem Titel zu zeigen und sie nicht mehr zu glorifizieren. Welche Zeitung in Deutschland titelte denn daraufhin mit "Dein Foto kommt nicht auf unseren Titel"? Und welche Zeitung in Österreich titelte denn mit "Wir weigern uns, das Verbrechen auf der Titelseite ins Bild zu rücken"?
Das ist ja eine Doppelfrage.
Ja, ich weiß, in den ersten Teil weiß ich, vielleicht für einen halben Punkt reicht. Das war die BZ in Berlin.
Richtig.
Yes.
Und dann, die zweite Hälfte weiß ich nicht. Die erste hätte ich auch gewusst.
Die zweite hätte tatsächlich mal der Standard.
Nein.
Dann gibt es ja noch eine zweite Zeitung in Österreich.
Ach, jetzt weiß ich, die
Kronenzeitung?
Die Kronenzeitung, ja.
Aber ich glaube, die wird das Bild zeigen.
Wahrscheinlich. Ich weiß
auch
es
nein.
Nicht. Ich
auch nein.
Verweigere die Auskunft. Keine Ahnung.
Es ist die Kleine Zeitung.
Die Kleine Zeitung.
Ach, die gibt es tatsächlich. Habe ich nie von gehört. Meine Güte, wieder was gelernt? Das heißt, es gibt jetzt keinen Punkt für uns, Herr Pähler.
Du hast doch die Hälfte gewusst.
Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen halben Punkt.
Okay, nehme ich gerne mit. Nächste Frage, Herr Schmiel.
Welcher Moderator wurde von der AfD Anfang der Woche aufgrund von Volksverhetzung angezeigt?
Eine AfD.
Ach. Man sollte sich ernsthaft mit dem beschäftigen jetzt schon, aus dem Grund, dass man hier einen Köpfe-Quiz bekommen kann.
Sigmund Gottlieb.
Nein.
Moderator, Herr Pähler.
Ja, okay, er hat Fragen gestellt. Vorgelesen.
Moderator, ich sag jetzt einfach mal, der mit dem schiefen Gesicht.
Das kann man. Nee.
Nee.
Ich glaube, es war.
Diese Stille ist so inspirierend, finde ich.
Ja. Ich hätte es Markus Lanz gegönnt, der war es aber nicht. Also kann es nur. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht.
Es war Simon Kretschmer. Das ist der Videospielmoderator von Rocket Beans.
Ah, jetzt hast du es aber auf dem Glatteis.
Das kriegt die AfD mit.
geführt.
Offenbar, ja, ja. Der hat geschrieben auf Facebook und Twitter, die AfD hat mich wegen Volksverhetzung angezeigt. Mehr Ironie geht nicht. Und es geht offenbar um ein Video, wo er, ich weiß gar nicht, wie viel man davon jetzt erzählen darf, wenn das jetzt irgendwie so
falsch ist. Wenn du das zitierst, ist es sauber.
Wir schweigen weiter. Es geht auf jeden Fall um ein Video, was er gemacht hat, und da hat er sich über die AfD geäußert. Und das fand sie offenbar nicht so gut.
Kann man was genau googeln? Hat er gesagt?
Es geht um ein Rennspiel. Mhm. Und in dem Rennspiel kann man offenbar auch Leute überfahren.
Okay, alles klar. Den Rest denken wir uns. Eine Frage hast du noch für uns.
Welche Zeitung hat heute eine Anzeige der AfD abgelehnt?
Ich hab's gelesen.
Ich hab's nicht gelesen, aber ich sage einfach mal der Tagesspiegel.
Das ist richtig.
Was? Herr Peller!
Geil, oder?
Ach, woher weißt du das, Herr Peller?
Die haben einfach einen Arsch in der Hose, finde ich. Ich weiß es nicht, es war ein Glückstreffer.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Peller, ein ganzer Punkt geht an dich. Ich lege noch meinen halben drauf, weil ich jetzt so baff bin. Nicht. Ja. Carsten, schön, dass du bei uns gewesen bist heute Abend.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal vorbeikommst, vielleicht dann auch wieder zu etwas fröhlicheren Themen.
Ja, Herr vielen Peller, Dank, dass ich hier sein durfte.
Wir laden ihn auf jeden Fall wieder ein.
Ja, jetzt wo du gewonnen hast, ne? So einfach geht das.
Dann machen wir nur noch dieses Spiel.
Nächste Woche sind wir auf jeden Fall wieder für euch da, Donnerstag 20 Uhr, eine Stunde was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.